Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Podcast-Folge begrüße ich Alicia Zanger, Gesamtsiegerin der Bikini-Klasse bei der letzten deutschen Meisterschaft der GNBF 2019 im Herbst in Siegen, Natural-Pro-Athletin, erfolgreicher Natural-Coach und natürlich heute ein zweites Mal Gast mit vielen Dingen rundherum ums Bodybuilding auch für Frauen, die Ernährung, Wettkampfvorbereitung und wie es sich lebt als leistungsorientierte Sportlerin. Ja, hallo Alicia, ich begrüße dich zu Alicia Zanger bei Stronger Than You 2.0.
Hallo.
Ja. 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 Schön, dass du wieder Gast in unserem Podcast bist. Ich hatte im Intro bereits angekündigt, dass wir heute etwas mehr in Medias Res gehen. Und das hatten wir ja auch beim letzten Mal so besprochen, was das Wettkampf-Bodybuilding ist und die Wettkampfvorbereitung. Und ja, du selber hast ja nun schon eine sehr intensive Wettkampfvorbereitung erlebt, wie du uns beim letzten Mal erzählt hast. Und ich frage mal noch, dass unsere Zuhörer sich da auch ein Bild machen können, weil ich das alle Wettkampfathleten auch mal frage. Was war für dich in der Zeit das Allerschwerste? Was würdest du sagen unterm Strich?
Oh, dass mein Sozialleben so drunter gelitten hat. Mhm. Ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch. Also das werde ich jetzt in der nächsten Prep auch anders machen, aber so Sachen, wenn ich Hunger habe, dann werde ich richtig unangenehm und zickig und was eigentlich total blöd ist, weil man macht es ja, also man hat ja einen Grund, warum das so ist und man sollte da eigentlich vielleicht ein bisschen drüber stehen. Aber so mein Umfeld hat unter meinen Launen sehr gelitten und man kann halt auch nicht mehr mal irgendwie abends jetzt, keine Ahnung, mit Freundinnen essen gehen oder sowas. Das war halt einfach nicht, weil geht nicht. Also klar schon, aber dann müsste man einbüßen, dass man vielleicht nicht die Form bringt, die man gerne hätte und ja, einfach dieses Soziale, das hat mir total gefehlt. Das war auch immer dieses mein Programm runtergerattert und wie gesagt, ich habe es mir ausgesucht und ich mache das auch gern, aber diese soziale Komponente, die war echt, ja, das war sowas, wo ich sag, das war am schlimmsten eigentlich.
Ja, also das verstehe ich, da muss ich dir auch tatsächlich beipflichten. Ich mache es ja nun schon auch einige Jahre länger auch als du und man muss ein bisschen aufpassen, ob Frau oder Mann, dass man sich nicht zu stark isoliert. Mhm. Ja, also es versucht auch irgendwie am Laufen zu halten. Es ist aber auch nicht mehr und man muss eben auch einfach sagen, dass tatsächlich eine harte Bodybuilding-Diät, ob für die Bikini-Klasse oder auch fürs Männer-Bodybuilding nicht unbedingt sozial kompatibel ist.
Ja, Diät ist halt Diät. Und ja, da muss man Abstriche machen.
Ja, und da geht's schon los, dass du, wenn du wirklich ins Restaurant gehst, nicht alles essen kannst und gegebenenfalls einfach mit Einbußen rechnest. Ein Glas Wein trinken gar nicht geht in einer Vorbereitung. Absolut null. Ja. Also bei mir ist der Alkohol tabu, geht davon aus, bei dir genauso. Und wird das schon schwierig. Also bei mir ist es tatsächlich immer das Härteste, muss ich wirklich sagen. Ich habe gestern auch ein Gespräch gehabt mit zwei anderen Athleten im Podcast, die hatten es ähnlich, ist der Hunger. Bei mir ist es der Hunger selber. Das mit dem sozial Isolieren, das kriegst du schon ganz gut hin und da habe ich auch, glaube ich, einen Bogen über die Jahre jetzt raus. Aber es ist echt die letzten 3 Wochen der Hunger und dann wird diese Laune eben auch bei mir so. Und ich habe immer wieder das Beispiel, da nerven mich die einfachsten Dinge dann. Also Leute, die nicht schnell genug laufen in der Fußgängerzone oder im U-Bahn-Aufgang oder irgendwelche Geschichten. Ja, ja, du wirst bist plötzlich völlig genervt. Ja, und eigentlich gibt's keinen Grund. Ja,
und überhaupt nicht. Ich habe wirklich die banalsten Sachen genervt, auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hab fallen lassen oder so oder irgendwie, wenn ich ins Fitnessstudio gegangen bin und habe meine Kopfhörer vergessen, der ganze Tag war gelaufen, weil ich da nochmal zurück musste und dann mein ganzer Plan durcheinander war und natürlich auch Zeit drauf ging und wo ich mir denke, beruhig dich doch mal. Jetzt ist es halt so, aber ja, die Zündschnur war immer kürzer irgendwann.
Ja. Ja, also ich gut, aber man lernt auch damit. Ich habe es auch schon ganz unterschiedlich erlebt. Was ich halt beim letzten Mal gemerkt habe, den Hunger drastischer. Die Laune ging, Aber ich war zum Schluss wirklich sehr in mich gekehrt auch. Das haben andere auch gesagt. Ein Kunde von mir, den ich schon sehr lange trainiere und der das immer miterlebt hat, hat gesagt, du warst diesmal ein bisschen wie Buddha. Da war ich beruhigt. Ja, also lieber wie Buddha als das HB-Männchen. Ja,
Ja,
und
das stimmt.
dass sich über alles aufregt. Ja, damit wäre eigentlich auch schon gesagt, dass eine Wettkampfvorbereitung inklusive der dazugehörigen Diät kein Spaziergang ist. Und dass man auch noch mal allen sagen muss, es will gut überlegt sein. Es bedarf eines guten Trainers, einer guten Trainerin. Und aus diesem Grund ist das keine Sache, schon gar nicht jemanden, der das erste Mal das macht, bei der ich empfehlen würde, macht's allein. Da würde ich immer sagen,
Nee.
holt euch einen Coach oder eine Trainerin dazu. Und du hast ja jetzt auch deine ersten Athletinnen in der Vorbereitung. Aktuell sind es wie viele, die Wettkämpfe machen von deinen Klientinnen,
Also
machen wollen?
eine will einen machen, aber das ist noch ein bisschen, also ist bei allen noch ein bisschen weiter weg. Und eine hat sich jetzt auch so rausgestellt, dass es so mal ein größeres Ziel wäre, aber das dauert auch noch ein bisschen. Also müssen wir noch ein bisschen drauf hinarbeiten. Genau.
Ja, also für zum Verständnis auch, weil bisher hatten wir das in keiner Folge so ausgebaut. Wenn man eine komplette Wettkampfvorbereitung macht, ich denke, das siehst du ähnlich. Ansonsten widersprich mir sofort, gehört für mich immer die Aufbauphase genauso dazu. Ja. Und eben auch mit Training und Ernährungsplanung. Wie sieht bei dir eine Aufbauphase aus, bei dir selber mit Training und Ernährung? Wie muss man sich das vorstellen? Jemand, der jetzt en Detail darüber noch nichts gehört hat, wie könnte man dem das näher bringen?
Also ich muss sagen, das war jetzt so mein erster richtiger Aufbau jetzt nach dieser Diät. Ja, weil ich hatte, wir haben uns ja sehr schnell dafür entschlossen, also was heißt schnell, kurzfristig dafür entschlossen, dass ich das mache. Und da blieb auch nicht viel Zeit für den Aufbau. Das war alles relativ spontan, dass ich gestartet bin. Oder geht es um meinen Aufbau oder um den Aufbau von meinen Mädels?
Nee, erstmal um dein.
Okay,
Ja, genau. Nee, ist gut, dass du fragst. Ja,
okay,
ja.
gut, okay. Ja, und wie gesagt, ich bin da ja dann in diese Diät und deswegen bin ich auch noch nicht in dieser Form, wo ich sage, okay, da ist man glaube ich nie, dass man sich zufrieden fühlt oder sagt, okay, so ist gut. Ja, wie hat es bei mir angefangen? Ein bisschen holprig, nicht so das Musterbeispiel, weil, wie gesagt, so eine Diät, das war meine erste Wettkampfdiät und die hat mich auch, deswegen ist es auch wichtig, dass man einen guten Coach hat, weil die hat mich total aus der Bahn geschmissen. Plan war ja bei uns eigentlich, okay, Alicia, du kriegst 3 Tage, an denen darfst du dich mal machen, was du willst, geh essen, ess, worauf du Bock hast, weil wenn du es dir jetzt verbietest, wirst du es im Nachhinein eh reinschaufeln. Und so war der Plan, dass ich 3 Tage locker habe und danach diäten wir langsam aus. Und nicht, dass ich einfach, also wir müssen ja weg von diesem geringen Körperfettanteil, aber halt step by step. Und nicht, wie ich es gemacht habe, von 0 auf 100. Gut,
Ganz
ist halt passiert.
kurz, ich
Ja.
gehe mal kurz rein. Vergiss bitte nicht das, was du im Anschluss sagen willst, aber das mal kurz
Ja.
aufnehmen. Ganz kurz sagen bitte für die Zuhörer, warum da weg von dem niedrigen Körperfettanteil, wo das doch eigentlich so toll aussieht. Das fürs Verständnis.
Ja, es sieht toll aus. Aber für uns Frauen ist es halt auch, es ist egal, ob Frau oder Mann, es ist einfach nicht gesund.
Danke.
Weil, wenn man mal so überlegt, man lässt den Körper in dieser Diät eigentlich systematisch verhungern, Stück für Stück. Er kriegt ja immer weniger über einen langen Zeitraum und immer weniger, wie er eigentlich braucht. Und klar sieht das gut aus, aber es ist halt einfach nicht gesund. Das ist nicht gesund für den Hormonhaushalt. Gerade bei Frauen, da können so Sachen wie die Regel kann ausbleiben. Dann Libido ist es auch nicht gut. Es ist halt einfach nicht gesund. Es ist Punkt aus, es ist nicht gesund. Und klar, zu viel Körperfett ist auch nicht gesund, zu wenig auch nicht, deswegen gutes Mittelmaß. Und deswegen haben wir, muss man nach diesem Zustand auch wieder hoch. Und auch um Muskel aufzubauen. Ich meine, das Auto fährt auch nicht ohne Benzin. Wir müssen halt was reintanken, damit auch was passiert. Und wenn man dann weiter diese Form hält, klar, man kann in der Diät in einem gewissen Maß auch noch Muskulatur aufbauen. Das ist ja auch das Ziel von der Diät, dass man Muskel erhält und Fettverlust gegenüberstellt. Also, dass wir den größten Muskelerhalt haben und Fettverlust. Wir wollen ja nicht Muskeln abbauen in der Diät. Aber dieses geringe Körperfett ist halt einfach nicht gesund und deswegen muss man da raus. Und deswegen war bei uns der Plan, wie es normal auch typisch ist, dass man Stück für Stück einfach ausdiätet, dass man so lean wie möglich halt auch aufbaut. Man kann natürlich auch einfach reinschaufeln. Dann nimmt man auch zu und kommt auch aus diesem Zustand wieder raus. Aber um sauber auszubauen, ist es normal, dass man Stück für Stück Kalorien erhöht und dann halt guckt, dass man in den Überschuss kommt, um, wie gesagt, in diesen Aufbau, in diese Aufbauphase zu kommen und Muskulatur aufzubauen. Hm. Ja, das lief bei uns jetzt nicht so optimal, aber man lernt ja daraus.
Ja, das sind Dinge, die passieren allerdings nur einmal. Ja, also ich habe ja nun, im Männer-Bodybuilding ist es nicht anders. Ich habe ja, weißt ja auch, sowohl Athletinnen als auch Athleten und auch ich selbst immer wieder diese Erfahrung gemacht. Du hast halt die Lust zu essen. Mhm. Das, was du vorher entbehrt hast, hast du riesen Bock drauf. Gestern habe ich mit den beiden anderen Athleten darüber gesprochen, dass du dir schon anfängst, während der Diät eine Liste zu machen, was du alles essen wirst, wenn die Diät zu Ende ist.
Oh ja, mein Gott.
Ja, und das ist dann schon auch ein bisschen crazy, ja. Aber
der größte Fehler überhaupt.
Absolut, absolut. Und das Wichtige ist eben einfach, wirklich die Reißleine zu ziehen. Ich sag immer zu meinen Athletinnen und Athleten und auch zu mir selber, du musst die gleiche Stärke, wie du sie beim Hungern hattest, auch entwickeln, um dich ein bisschen einzubremsen, dann wieder beim Essen. Mhm. Ja, und da kommen wir eigentlich auch gleich zum nächsten Punkt. Warum wollen wir nicht dieses schnelle und extreme nach oben fressen, sag ich mal. Viel Gewicht drauf, warum brauchen wir das nicht? Das ist auch ganz wichtig. Das ist für Frauen wie für Männer dasselbe, ne? Ja. Ja. Und dieser leane Aufbau ist eben wirklich auch nur dann möglich, wenn ich mich schon in der Aufbauphase auf eine möglichst saubere Ernährung, natürlich mehr, konzentriere. Du hast diesen schönen Vergleich mit Benzin, Auto und Motor gefunden. Aber der Wagen fährt eben auch am allerbesten, wenn er den besten Brennstoff bekommt. Ja, ja. Gut, wie ging es dann weiter?
Ja, wie gesagt, bei mir ist es halt ein bisschen, das nervt mich auch, weil ich fand einfach, wenn ich jetzt rücküberlege, die Diät war einfach viel einfacher wie das danach, weil ich wusste, okay, ist eigentlich blöd, weil im Aufbau weißt du ja auch, für was du es machst, aber in der Diät war es so, okay, ich will da hoch, ich will das Ding reißen, ich muss alles geben, scheißegal, dann hungere ich jetzt halt. Das war irgendwie viel einfacher wie das danach, weil dann war ich so, okay, und was jetzt? Jetzt kann ich wieder essen, ich krieg mehr zu essen, ich hätte mich auch einfach an meinen Plan halten sollen können. Wie gesagt, bei mir, ich bin auch ganz ehrlich und offen mit, hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe immer mal so probiert zu tracken, dann habe ich wieder verkackt, dann habe ich wieder probiert. Tobi war irgendwann auch so, Alicia, was machst du eigentlich? hat mich ja aber versucht zu unterstützen und mir halt auch gesagt, dass einfach, denk, als wäre es die Diät. Es ist nichts anderes. Track dein Essen, geh ins Training, du hast halt einfach nur mehr zu essen jetzt. Und ja, bei mir hat es ein bisschen gedauert, so 2-3 Monate, bis ich mich wirklich eingependelt habe. Weil ich muss auch sagen, ich hatte weder Sättigungs- noch Hungergefühl. Das war richtig schlimm. Das war entweder, ich hatte nur Hunger oder ich war vollgestopft. Also ich hatte kein Sättigungsgefühl. Und das war so schlimm für mich, weil ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und deswegen ist es bei mir so ein bisschen eskaliert. Und deswegen hat das auch nicht so geklappt mit diesem Lean-Aufbau. Und ich meine, ja, ich sehe jetzt nicht katastrophal aus. aber ja, eigentlich hätte man Stück für Stück langsam die Kalorien alle jede Woche oder alle 2 Wochen um 100 Kalorien erhöhen sollen und daraus, aber das war bei mir halt nicht so der Fall. Wie gesagt, irgendwann hat es sich eingependelt und dann haben wir uns halt irgendwo festgesetzt und ja, jetzt läuft es ganz gut, das Training läuft auch, man merkt es halt auch, mehr Essen, man hat viel mehr Kraft im Training, es macht viel mehr Spaß wieder und man sieht auch, dass sich was verändert. Klar ist wieder mehr Fett drauf, aber so ist es halt, aber man sieht ja trotzdem, dass sich da was tut.
Ja. Ja, aber wenn man dich bei Instagram sieht, du bist nicht außer Form geraten. Also ich finde das, was du da zeigst, ist noch eine wirklich mehr als annehmbare Off-Season-Form. Es gibt ja Leute, habe ich oft den Eindruck, die legen innerhalb von 4 bis 8 Wochen nach Ende des Wettkampfs oder nach Ende der Saison dann 10 bis 20 Kilo zu. Ja,
ja gut, ich war auch zweistellig.
Okay.
Ich hab's auch geschafft. Ja,
Ja,
ich
aber
glaube,
irgendwie verteilt sich's bei dem 1,80 Meter bei dir gut, ne? Ja. Ja.
ich muss sagen,
Ja.
ich glaube, wenn man halt einmal diese Form hatte, dieses wirklich alles runter, dann ist, also habe ich so das Gefühl, dann ist alles danach, das zu akzeptieren, ziemlich schwer. Weil ich
Absolut.
meine, ich mag das, wenn ich mehr Kurven habe, wenn ein bisschen mehr drauf ist und ist ja auch fraulich, ist ja auch schön für eine Frau. Aber man hat halt immer noch im Hinterkopf dieses, und wenn man sich dann auch, das ist das Schlimmste, wenn man sich dann Bilder anguckt, dann denke ich mir immer, was hast du getan? Wie sahst du aus? Und was hast du jetzt mit dir angestellt? Aber das ist normal. Ich meine, es ist ja nicht gesund, so zu bleiben auch. Und deswegen muss man das halt ein Prozess immer lernen und akzeptieren muss auch. Und ja, wie gesagt, also es gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Ich hätte 7 Kilo zunehmen sollen, weil wir wollten ja dann wieder auf Diät. Das ist ja jetzt wieder rum. Aber ich habe auch zweistellig wieder zugenommen. Ich glaube, ich habe alles wieder drauf, was ich abgenommen habe. Ist jetzt nicht so vorbildlich, aber jo, mein Gott, jetzt habe ich es gelernt und fürs nächste Mal weiß ich besser. Also,
Das ist die Lernkurve, die es dann eben auch einfach dazu
ja.
braucht. Ja. Was würdest du jetzt als Coach einschätzen und jemand, der einfach bei einem Wettkampf nach einer sehr anstrengenden Diät und natürlich auch das Training immer dazu eine Bombenform hingelegt hat? Wie weit drüber sollte eine Frau über ihrem angestrebten Wettkampfgewicht liegen, was die Kilos angeht? Was würdest du sagen? 5%, 10%, wie schätzt du es ein?
Oh, ich finde das immer voll schwer. Es kommt halt auch darauf an, wo man hin will.
Also sag
Also,
mal jetzt mal, du hast in Wettkampfform wie viel Kilo gehabt? 57, 58?
nee, so wenig war es
Nee.
halt. 62 waren.
62,
Ja.
okay. Du hattest in Wettkampfform, sagen wir mal, 62 auf 1,80
Ja.
Meter Körpergröße.
Ja.
Das auch nochmal für unsere Zuhörer, dass das auch ins richtige Verhältnis kommt. Und du warst in absoluter Top-Shape und du bist Gesamtsiegerin in der Bikini-Klasse im Herbst bei der Deutschen Meisterschaft GmbF geworden. Bei der ANBF warst du Zweite und hast dann auch nochmal bei der WNBF den, hilf mir, den Vize oder den dritten
Zweiten.
Platz, zweiten Platz,
Den
Vizetitel
zweiten
gewonnen.
auch, ja.
Genau, sehr,
Ja.
sehr gut. Und das war also schon eine absolute Topform, die du da über
Ja.
mehrere Wochen auch gebracht hast.
Ja.
Wenn wir jetzt mal sagen, ein Jahr drauf, peilst du 63 Kilo als Wettkampfgewicht in einer ähnlichen Form an, also ein Kilo mehr. Wie würdest du sagen, sollte es maximal raufgehen, damit es noch in einem vernünftigen Rahmen bleibt für Offseason?
Ja, also wir hätten angepeilt so 63, 64 Wettkampf der nächsten.
Gut. Lag ich
Also
ganz
gehofft, dass es
gut. Ja,
rauskommt.
ja.
Ja, und so um die Off-Season 70, 71 sowas. Ja.
Also
Das wäre
ist.
auch, wo ich sag so zwischen 68 und, keine Ahnung, 71, 72 wäre so mein Ding, wo ich sag, okay, da fühle ich mich auch wohl. Also, ja.
Es ist dann
Wenn das
natürlich
so
auch auf
bleibt.
der anderen Seite nicht so hart und so stressig in der Diät. Ja.
Ja, weil man muss halt nicht so viel runter. Wenn ich
Ja.
jetzt von meiner Ausgangssituation wieder ausgehe, muss ich halt wieder zweistellig runter, was richtig blöd ist eigentlich, weil
Ja.
ich kann mir den ganzen Stress ja einfach sparen, ein bisschen weniger hochgehen und es ist ja schwachsinnig, einfach wieder Fett draufzulegen, weil ich muss es ja wieder runter machen. Deswegen zweistellig ist zu viel, so 7 bis 8 Kilo wären okay gewesen.
Perfekt. Das ist,
Ja.
denke ich, ein guter Richtwert. Da sind wir auch irgendwo im Bereich um etwas 10, mehr als 10% über dem
Ja.
Wettkampfgewicht.
Ja.
Und das ist auch realistisch. Das ist auch, sind wir ehrlich, als Coach brauchst du auch Off-Season eine annehmbare Form. Ja, du bist selbst dein wichtigstes Marketing-Tool. Entsprechend musst du
Ja.
aussehen. Also ich sage mal, ganz außer Form geraten ist sicherlich ein Luxus, den sich ein Personal Trainer nicht leisten darf. Na?
Na,
Man kann das auch,
was
sage ich
auch auf
mal,
Dauer,
ja, bitte, ja.
ziemlich, was auf Dauer auch ein bisschen anstrengend ist, muss ich wirklich sagen, dieses immer jedem gerecht werden und halt auch, klar, das ist der Sport, wir leben davon und wir leben halt von unserem Aussehen so, aber manchmal geht es mir auf den Sack, bin ich
Ja,
ganz ehrlich.
ja.
Manchmal denke ich mir so, dass ich habe auch ein paar Mädels, die sich so richtig, wie ich auch, ich stress mich auch so von dieser Waage, wo ich mir denke, eigentlich ist es scheißegal, ob ich jetzt 77 wiege, 71, solange die Form passt, ist es ja eigentlich auch kackegal, was auf dieser Waage steht. Und wenn ich mal einen Tag mehr habe, dann, ich ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, im Coaching zu vermitteln, es gibt einmal das und es gibt einmal das und man sieht nicht das ganze Jahr shredded aus.
Das ist
muss
wichtig.
Man, glaube ich, auch im Coaching vermitteln. Das ist einfach, man sieht auch aus wie ein normaler Mensch und vielleicht gucken dich auch manche Leute an und denken mir so, hä? Warum stand sie auf der Bühne? Was ist mit der?
Ja,
ja klar, man muss irgendwas verkörpern, so, aber manchmal.
Wobei,
ja, da bin ich
wobei,
so.
Ich denke halt einfach, Alicia, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wettkampfform und guter Off-Season-Form
ja.
und total außer Form. Ja,
ja, ja klar.
Das ist eben auch etwas. Guck's bei den Jungs an, bei den Männern. Wie oft hast du das, dass die Männer sich 15, 20 Kilo hochfuttern, ja, um es dann runterzubringen und am Ende nur, was heißt nur ein Kilo pro Jahr natural ist sehr viel, das wissen wir. Ja. Und um das am Ende dann übrig zu behalten, wohl in dem Wissen, dass es 10 oder 12 Kilo mehr auch getan hätten. Ja. Und deswegen habe ich beispielsweise für meine männlichen Athleten, für alle, so ein Gewichtslimit festgelegt.
Okay.
Über das es nicht drüber geht. Ja. Ich habe mein Vorzeigeathlet, einer deiner Vorzeigeathleten, aber der am meisten leidet und kämpft immer, Arthur Neumann, der hiermit gegrüßt sei, Smerf Arthur bei Instagram, der hat heute sein Höchstgewicht erreicht. Das schreibt er auch, das haben wir vereinbart. Wenn wir das haben, da wird an der Qualität gearbeitet und da wird nicht drüber gegangen. Er ist jetzt zu seinem Gewicht in der Männerathletik, was er zuletzt hatte, liegt er so zwischen 12 und 13 Kilo. Und das ist einfach genug. Es ist einfach genug, weil alles, was dann noch dazu kommt, bringt nicht Qualität und auch nicht wirklich Muskulatur. Weil dann haben wir nämlich ein ganz entscheidendes Problem. Erhöhter Körperfettanteil, erhöhte Nebenwirkungen des Körperfettanteils. Ja, also auch da freut sich jetzt der Wasserhaushalt nicht unbedingt, wenn das Körperfett so hoch geht, auch gerade beim Mann nicht. Der Testosteronhaushalt schon gleich gar nicht. Ja, das sind eben alles solche Dinge, wo ich sage Limit in der Vorbereitung. Anderer Athlet von mir, den du auch in Österreich gesehen hast, auch in Deutschland, der Robert, der super trocken gewesen ist, da haben wir auch die Bremse ziehen müssen. Der hat selber gesagt, du, es geht nicht mehr, ich bin froh, dass ich jetzt wieder bei dir im Coaching drin bin. Er ist seit knapp 2 oder 3 Wochen wieder da und haben wir gesagt, du bist jetzt 17 Kilo drüber, das heißt für dich erstmal 5 Kilo runter. Ja, also du siehst, es gibt diesen Fall auch bei den Männern, ja, und das passiert dir garantiert nur einmal. Das wirst du ihn schon. Allein deshalb nicht, weil du beim nächsten Mal nicht wieder so viel Arbeit haben willst damit. Ja, also Leiden mag ja schön sein, aber ich will mich nicht mehr da so kaputt machen. Komm jetzt mal kurz auf mich selbst, weil altersbedingt in der Gruppe jetzt über 40, 45 ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sagen solche Athleten auch wie unser Präsident Berend Breitenstein oder auch Herr Dr. Andreas Müller, die ich auch im Podcast schon hatte, da sehen sie nicht viel Sinn, mehr als 5-6 Kilo rüber zu gehen. Und das mache ich genauso. Ja, da ist einfach, da leidet einfach auch die Qualität. Es gibt solche Geschichten auch dann noch dazu, das Gewebe bildet sich nicht mehr, das Hautgewebe bildet sich nicht einfach mehr so zurück. Und an solche Dinge muss man einfach denken, wenn man Bühnenathlet ist. Ja.
Ja.
Das ist wichtig, das im Auge zu behalten. Ja, jetzt kam zu der Ernährung natürlich neues Training, neuer Trainingsplan für die Zuhörer. Alicia Zanger hat Bock, schwer zu trainieren und ich kann euch sagen, die trainiert richtig schwer. Und es ist immer ein Vergnügen, deine Trainingsvideos zu sehen. Ich mag auch das Erfrischende, wenn du da was so in die Kamera sagst, wenn du über Coaching oder Ernährung berichtest, aber ich gucke deine Trainingsvideos wahnsinnig gern, weil das ist total authentisch. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so richtige quälende Oldschool-Bude. Hört sich auch von den Geräuschen immer so an wie bei mir und bei meinen Leuten. Ja, da fühle ich mich wohl, da bin ich zu Hause. Das ist einfach klasse. Ja, und erzähl mal drüber. Du hebst schwere Gewichte. Was machst du für Übungen, wenn du in der Aufbauphase bist? Was sind die Übungen, die dir viel bringen?
Ja, gut, schwer ist relativ. Also ja, ich würde schon sagen, ich trainiere schwerer als so manche Mädels, aber ich könnte auch noch schwerer trainieren, als ich jetzt trainiere. Gut, es weicht gar nicht so viel ab wie von der Diät. Was machen wir alles? Wir machen, ich habe eigentlich gar nicht so viel Grundübung drin, muss ich jetzt sagen. ich habe jetzt auch nicht so, wie man denken könnte, okay, Bikini-Klasse, die machen jetzt nur Bauch, Beine, Po hier.
Oder ein bisschen Beinstrecker, ne?
Ja, ich habe auch keine Isolationsübung für den Glut drin, also sowas habe ich gar nicht. Ich habe meinen RDL drin, da ist er dabei.
Einmal kurz übersetzen bitte für die Zuhörer, genau, die die Abkürzung nicht kennen.
Sag bitte. Romanian Deadlift.
Genau, danke.
Genau. Und sonst halt so Sachen wie Hackenschmidt oder Hackenschmidt. Dann Bell Squat, Beinpresse. Wir haben halt gesehen, das war das Gute, nach dem Wettkampf oder am Wettkampf hat man halt gesehen, okay, alles unten, was sind die Schwachstellen? Und bei mir sind es auf jeden Fall die Oberschenkel. Ich habe viel zu wenig Schultern. Mein Lat ist auch viel zu klein. Also so Sachen. Ich habe viele Sachen für den Lat drin. Ich habe ganz viel Schulter drin. Aktuell habe ich ja nur Pull und Beine. Also großes Volumen für Rücken und ja, Beine, wie gesagt, und Schulter. Und da weicht das gar nicht so viel ab wie von der Diät, jetzt muss ich sagen.
Ja, ja. Das ist, sollte auch so sein, ja. Also für die Leute, die denken, dass dann die Diät so verläuft, dass man nur noch ein bisschen Cardio-Training macht und Alicia oder andere Athleten dann ausweichen und nehmen dann die rosa 1,5 Kilo Hanteln. So ist es nicht. Es geht genauso weiter. Man will ja diesen Prozess des Muskelaufbaus beziehungsweise das Einbremsen des Muskelverlusts so lange wie möglich aufhalten. Ja, das will man es so lange wie möglich haben. Und das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt. Also hier in einer Sache widerspreche ich dir mal, wenn du sagst, so schwer trainierst du nicht. Ich widerspreche dir da doch, wenn ich sehe, wie du beispielsweise gestrecktes Kreuzheben mit den Kurzhanteln machst. Toll, sieht toll aus. Und du hast auch die notwendige Griffkraft offensichtlich dafür.
Ja, ich arbeite mit Zughilfen.
Ja, ich weiß, warum ich keine Zughilfen nehme. Weil meine Hände zu klein sind, dann auch noch um die rumzugreifen. Okay. Und so war ich eigentlich immer gezwungen, mich darauf zu verlassen, dass das irgendwie klappt.
Ja, ich muss halt sagen, ohne Zughilfen würde ich das Gewicht wahrscheinlich nicht bewegen können. Und das ist halt einfach so eine Sache, die mich limitiert. Und deswegen, klar, wenn es jetzt darum geht, bei uns geht es ja nicht darum, ja, wir wollen auch stärker werden und wir müssen auch jedes Mal einen neuen Reiz setzen, aber ich bin jetzt kein Powerlifter oder also ich muss jetzt diese Griffkraft jetzt nicht trainieren, ich muss da drin nicht stark werden in dem Sinne, weil für mich ist es einfach wichtig beim Heben dann, dass ich diesen limitierten Faktor rausnehme und dass ich mich wirklich auf die Zielmuskulatur konzentrieren kann, die ich brauche, also auf meine Rückseite. Und das ist halt so ein Faktor, der mich einfach limitiert und deswegen arbeite ich auch mit Zughilfen. Sonst, wie gesagt, wüsste ich nicht, ob ich das Gewicht in dem Rahmen bewegen könnte. Und auch bei allen Zugsachen, wo ich schwer gehe, nehme ich sie auch dazu. Also ist es kein Muss, das kann jeder machen, wie er will, aber es ist so bei mir zum Beispiel.
Ja, das ist, wenn es funktioniert, ich würde das nicht ändern. Das, was funktioniert, wird einfach gemacht und beibehalten. Weil du es angesprochen hast, wir sind keine Powerlifter, trainieren aber ab und zu mal. Wie würdest du es als Coach und als Athletin einschätzen? Welche Bedeutung hat der Faktor Kraft?
Ja gut, wir müssen ja, also um den Muskel, um neue Reize zu setzen, müssen wir irgendwo Progression erzielen. Ob es jetzt die Wiederholung mehr ist oder die 2,5 Kilo, die wir steigern die Woche. Auch wir müssen stärker werden, klar, und stark trainieren. Ich meine, wenn jetzt jeder, also irgendwas läuft da schief, wenn ich jede Woche, keine Ahnung, mit, also ich 40 Kilo Split Squats mache und das jede Woche, dann habe ich ja keinen neuen Reiz gesetzt und immer die gleiche Wiederholungszahl, dann brauche ich mich auch nicht wundern, dass ich nichts tut, weil ich brauche ja Progression, um mich auch weiterzuentwickeln.
Ja.
Und deswegen, wie gesagt, müssen wir uns auch steigern, auch schwer trainieren oder halt progressiv trainieren.
Ja.
Ja, und so gebe ich das meinen Mädels auch weiter. Deswegen, sie haben bei mir auch die Videoanalyse und dann gucke ich auch immer rein, weil ich merke das ja auch bei mir selber, wenn ich einen Satz mache, dann denke ich mir so, boah, im Satz denke ich so, boah, nee, da geht gar nichts mehr, ich bin fertig. Und dann gucke ich mir das an und denke mir so, Alicia, da wären noch 3 drin gewesen. Und das sind halt einfach 3 Wiederholungen, die ich verschenke, die einfach wichtig sind. Ja. Und so mache ich es bei meinen Mädels auch und gucke auch drauf, ja.
Oft sind ja auch genau die 3 Wiederholungen, die man sich rausquält, die den entscheidenden Reiz setzen.
Ja, eben.
Und muss schon auch sagen, wenn man das mal vergleicht, dass den Bodybuilding-Sport jetzt auch wirklich über alle Klassen dann hinaus betrachtet, dass die Athleten, die vorne sind, die sich vorne platzieren, in der Regel, also ich kenne da auch keine Ausnahme, ist mir jetzt nicht geläufig, auch sehr starke Athleten sind, die auch gegebenenfalls sehr schwer trainieren, natürlich das auch mit Unterschieden machen, je nachdem, wie ihr Saisonaufbau ist. Aber bei allen Athletinnen und Athleten siehst du schwere Grundübungen mit drin. Vielleicht nicht das gesamte Repertoire, ja, aber sie sind in irgendeiner Form definitiv dabei. Also auch bei mir noch, auch wenn ich sage, jetzt in meiner Altersgruppe macht es einfach aus Erfahrung nicht mehr so viel Sinn, bis zum Versagen oder darüber hinauszugehen, weil das nicht der richtige Reiz ist bei jemandem, der über 50 ist. Da spielt schon Intensität, Volumen auch, und vor allen Dingen bei den Isolationsübungen die größere Rolle. Ja, lass uns nochmal zu diesem Thema Progression zurückkommen. Du hast das gerade sehr schön erklärt. Du hast also einmal gesagt, man kann es unterschiedlich erzielen. Der Weg wäre Kraft, die entscheidenden Wiederholungen dann auch noch rauszubringen. Wie könnte man noch Progression erzielen für die Zuhörer, die sich jetzt an dem Bereich hier erstmal rantasten, was Krafttraining, Bodybuilding-Training angeht? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Abgesehen vom Gewichtssteigern,
Ja,
meinst du?
genau.
Ja, einfach, dass ich mich auch in der Wiederholungszahl steigere. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Satz Beinpresse habe und ich habe ja nicht immer jede Woche die Wiederholung, also ich habe ja keine Wiederholungszahl in meinem Plan stehen, wo jetzt 9 steht, sondern 9 bis, zum Beispiel 9 bis 11. Und wenn ich jetzt nicht das Gewicht erhöhen kann, gucke ich halt, dass ich, okay, diese Woche habe ich 9 geschafft, nächste Woche schaffe ich 10. Dann hätte ich auch Progression erzielt.
Ja, also auch eine weitere Möglichkeit. Es gibt viele, viele Möglichkeiten der Skalierung da auch im Training, ja, was man machen kann. Und ja, in dem Zusammenhang, weil wir auch Zuhörer haben, die sich mit der Materie auch schon auskennen, setzt du bei dir im Training Intensitätstechniken ein? Kommen die
Ja, wir
zu?
haben auch.
Ja.
Ich habe einmal Restpause, Intra-Rest, dann auch, dass ich zum Beispiel eine Übung anfange und jetzt da die Wiederholungszahl höher ist und ich im Satz das Gewicht halt steigere, dass ich jetzt bei der Schulterpresse zum Beispiel, also die habe ich jetzt nicht mehr drin, die hatte ich mal drin, dass ich anfange mit 15, das Gewicht halt so wähle, dass ich diese 15 schaffe und dann 15 bis 7 Wiederholungen habe. Heißt, 15 im nächsten Satz schaffe ich vielleicht noch 10, weil ich das Gewicht so erhöht habe und dann im nächsten Satz erhöhe ich wieder und gehe auf 7. Supersätze, genau, also Sachen.
Tja, das ist gut zu anschaulich gemacht. Ihr orientiert euch sehr stark meine ich, am Starting Strength, ja, bei euch. Und gutes Konzept finde ich auch. Es gibt ganz unterschiedliche Intensitätstechniken. Ich arbeite sehr, sehr gerne bei mir selbst mit Dropsets, bei Athleten auch, die jünger sind, mit Restpausensätzen oder gegebenenfalls auch mal mit sogenannten Widowmakers, ja, also mit diesen Witwenmachern, speziell im Beintraining, wirklich auch harte Kniebeuge mit 8 bis 10 Wiederholungen ausgeführt und im letzten Satz das Gewicht halbiert und sofort im Anschluss 20 Wiederholungen, einfach auch um ein starkes Brennen, eine starke Blutzirkulation zu erzeugen. Da gibt es eine ganze Menge Sachen, was man da auch machen kann. Und da fließen ja wirklich sogenannte Oldschool und auch neue Trainingserkenntnisse mit ein. Wenn man sieht, wie du trainierst, weil ich ja auch deinen Coach kenne, das sind natürlich also auch alles sehr wissenschaftlich basierte und intelligente
Ja.
Trainingstechniken, die ihr da verwendet und die
Ja.
einzusetzen, was modern ist, das zeitigt ja auch Erfolg, das sieht man einfach bei dir. Ja. Ja, jetzt bist du mit dem Training so weit, dass du sagst, du bist in der Wettkampfvorbereitung drin, du hältst so lange wie möglich schweres Gewicht. Thema Cardio haben wir schon mal angesprochen. Ich spreche es jetzt hier aber auch noch mal an, weil ich denke, es ist wichtig, dass man es einordnen kann. Du bist eher auf der Seite der Schrittzählerfraktion, glaube ich, ne?
Ja, also man muss ja verstehen, man hat zwei Stellschrauben in der Diät. Entweder man kürzt das Essen runter oder man muss
Ja.
sich halt einfach mehr bewegen. Und ich hatte eine Zeit lang, genau, also das Höchste, was ich hatte, waren 16.000 Schritte am Tag. Ich hatte fast kein Cardio. Ich glaube, die letzten 3 Wochen hatte ich mal maximal eine halbe Stunde Stairmaster die Woche. Aber das war es dann auch. Also das meiste ging einfach über Alltagsaktivität, wenn wir gesehen haben, okay, Essen wollen wir jetzt nicht weiter kürzen, bewegt sich halt mehr. Hm. Ist halt nicht so geil in der Diät, weil man wird träge, man hat eigentlich keinen Bock mehr, man ist ja träge und will sich nicht bewegen, aber es gibt halt einfach nur diese zwei Stellschrauben. Und bei Frauen sollte man, wie gesagt, auch, man sollte generell halt, ist auch wieder unterschiedlich, wie tief man bei jemandem geht, aber bei Frauen sollte man vielleicht auch nochmal, wie gesagt, wegen Hormonhaushalt gucken, dass man da sich nicht ganz zerschießt. Und ja, deswegen Cardio ist halt auch, würde ich jetzt sagen, zum Beispiel für Büroleute, die jetzt, die können keine 60, ich kann zum Beispiel, also jetzt könnte ich keine 16.000 mehr machen, also ich könnte schon, aber dann würde ich halt irgendwie nachts um 12 noch rumrennen, dann ist die Frage, okay, wie sinnvoll ist das, weil du musst auch noch schlafen, weil regenerieren solltest du nämlich auch irgendwann noch. So, dann stellst du jetzt die Schritte über den Schlaf, ist vielleicht nicht so sinnvoll, und dann macht es vielleicht Sinn, okay, bauen wir Cardio ein, hast du auch eine höhere Aktivität, weil kann kurzzeitig vielleicht ein bisschen stressiger sein, aber dann guckt man auch wieder, okay, in welchem Puls hält man sich auf, dann wird es vielleicht wieder nicht so stressig, und also Faktoren, die man halt einfach beachten muss. Und das ist ja das Schöne am Coaching, es ist einfach individuell. Also jemand, der jetzt, ich hatte auch schon jemanden, die ist 20.000 Schritte am Tag rumgerannt, also so ohne irgendwie, einfach durch ihren Job, und so jemanden würde ich kein Cardio mehr reinmachen, weil die hat genug Steps so. Und da muss man halt einfach gucken. Deswegen, ja, kann man Cardio machen. Klar, bei Leuten, die jetzt, weiß nicht, am Tag ihre 4.000 Schritte einfach nur gehen, und dann muss man gucken, okay, Essen ist jetzt schon kurz, und dann, klar, kann man Cardio einbauen. Aber wenn man jetzt genug Bewegung hat, dann, ja, also es ist, wie gesagt, individuell. Da muss man halt einfach gucken, wie es passt.
Das ist wie immer. Ja, du sagst das ja auch wirklich nochmal auf den Punkt. Es ist individuell, und diese individuellen Anpassungen müssen vorgenommen werden. Ich bin auch für Cardio, aber grundsätzlich sehen wir es ja ähnlich. Es geht um Bewegung. Es geht darum, Aktivitätslevel zu steigern, ohne dass man noch mehr die Kalorien reduzieren muss. Du hast es richtig gesagt. Also es ist eine hormonelle Geschichte, die übrigens auch für Männer gilt. Nicht in dem Maße wie für Frauen, aber auch für Männer. Ich würde beispielsweise grundsätzlich nicht unter eine bestimmte Kalorienzufuhr gehen. Das kann man in den letzten paar Tagen vor dem Wettkampf gegebenenfalls machen. Ja, würde ich aber nicht unbedingt. Und deswegen sage ich auch immer, lieber etwas mehr essen und dafür mehr bewegen. Der Muskel wird es einem danken. Die mentale Verfassung sowieso in dieser Phase, und was noch hinzukommt, die Form auch. Und ich habe da bei meinen Athletinnen und Athleten ganz unterschiedliche Beobachtungen gemacht. Ich habe beispielsweise gemerkt, ein Athlet, wenn ich den erst kann, der hat viel im Alltag zu laufen, der packt locker seine 20.000, und wir haben eigentlich die letzten 4 Wochen nur noch ein bisschen Cardio dazu gemacht, um das letzte bisschen rauszuholen. Und so haben wir es gegenüber dem Vorjahr tatsächlich geschafft, dass dann Kilo mehr auch am Ende wirklich hängen geblieben ist an Muskulatur bei noch besserer und ansprechenderer Härte. Ja, und das, wie gesagt, man muss sich denjenigen oder diejenige dann genau anschauen. Ich selber mache von jeher viel Cardio. Ich mag das auch, das muss ich sagen. Ich mag jetzt nicht unbedingt das Laufen, was ich in den letzten Wochen machen musste, bedingt durch den Lockdown. Aber für mich gehört Minimum auch Off-Season 3 bis 4 Mal Cardio in der Woche mit 30 bis 40 Minuten dazu, weil ich mich dann einfach leistungsfähiger fühle. Habe auch den Eindruck, dass es mir mit zunehmendem Alter, das hat mir auch der Dr. Andreas Müller jetzt bestätigt im Podcast, er sagt auch, er braucht das auch mehr, er fühlt sich da wohler. Und so den Eindruck, den habe ich auch.
Ja, ich habe jetzt kein Cardio drin, aber ich muss auch sagen, so wenn ich meine Schritte nicht mache oder irgendwie abends nur so, keine Ahnung, 5.000 Schritte gelaufen bin, ich fühle mich auch voll träge und nicht gut. Ich komme auch nicht in diesen Flow rein irgendwie. Also ich brauche auch meine Bewegung, auch im Aufbau. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag nur rumliegen und essen würde, ja, wird gehen, aber aber nee, also ich muss mich auch bewegen. Ja. Ob das jetzt Cardio sein muss, ja, ich glaube, das ist auch wieder individuell. Also manchmal mache ich es auch gern, manchmal würde ich auch einfach mal durch die Gegend rennen. Aber ja, oder irgendwie so ein bisschen, klar, so ein bisschen Cardio ist manchmal nicht schlecht, aber Hauptsache ein bisschen Aktivität. Das ist bei mir auch im Aufbau, wo ich sage, ich muss nicht, also ich kann nicht den ganzen, ja, ist ja auch gesund fürs Herz-Kreislauf-System. Also,
absolut, absolut. Und ich denke mal, dass das auch für sich jeder selber dann auch ein bisschen herausfindet. Du hast ja auch einen Hund, mit deinem Partner. Also insofern hast du da schon ein bisschen mehr Bewegung und es geht mir genauso. Also da läufst du schon auch automatisch mehr. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich muss mich schon wirklich selbst anstrengen, um unter 10.000 Schritte am Tag zu bleiben. Das ist eigentlich bei mir normal. Da mache ich aber jetzt nicht bewusst sehr viel. Heute werde ich am Tagesende, so als Beispiel, normaler Trainingstag gewesen. Wir hatten vorhin kurz gesprochen, Schulter, Trizeps, habe hinten an noch eine halbe Stunde auf dem Spinningrad angehängt, aber eher so im 125er Pulsbereich gefahren, einfach nur um nochmal anzuschwitzen. Habe aber am Ende des Tages auch durch die Arbeit als Coach meine 12.000 Schritte zusammen. Ja, und solche Alltagstätigkeiten wie einkaufen gehen und mal was aus der Reinigung holen, die haben halt auch wir. Ja? Also das passt dann schon immer. Und das hält mich da auch tatsächlich im Gleichgewicht. Ne? Du hast eben angesprochen, Regeneration, dass sie wichtig ist, wissen wir. Mhm. Und wie planst du das für dich oder planst du es überhaupt? Ob das glaube ich, da ist ja kein großer Unterschied zwischen Aufbau und Wettkampfphase. Es sollte ja immer da sein. Ne?
Ja, also im Wettkampf habe ich mich geweigert. Also ich habe es trotzdem gemacht, aber da war so... Da kam so der erste Deload und ich so, bitte, was soll ich machen? 4 Tage nicht trainieren? Ich habe Tobi so angeguckt, ich habe so, bist du irre? Ich bin auf Wettkampfvorbereitung, ich kann doch jetzt nicht trainieren. Aber ist es einfach wichtig und jetzt im Aufbau merke ich halt auch einfach, wenn ich so 6 Wochen am Stück, also was heißt am Stück, meine 4 Trainingstage die Woche, 6 Wochen lang durch habe, ich bin durch. Ich brauche das auch, also mittlerweile schreie ich auch danach, dass ich sage, okay, komm, ich merke, ich steigere mich im Training nicht mehr. Ich merke, ich habe schon so ein bisschen nicht mehr so Bock aufs Training und mache eher so, was nicht gut ist, weil ich dann so auf Anfang Larifari zu machen und das ist nicht gut. Und das sind alles so Anzeichen, wo ich sage, okay, ich schlafe schlecht, ich bin müde, ich habe Kopfschmerzen oder ich bin halt einfach so ein bisschen träge und es läuft nicht mehr so, wie es laufen soll. Und dann merke ich, okay, Alicia, jetzt ist gut, jetzt machen wir wieder ein paar Tage Pause und dann geht's wieder los. Und das ist nicht schlecht, weil es hilft ja auch wirklich, aber damals war ich so, hä? Kann doch jetzt nichts machen, ich muss doch jetzt hier Gas geben und so. Aber immer Vollgas ist halt nicht die richtige Lösung. Ja.
Als zu mir mein erster Coach gesagt hat, Pause, haben wir noch nicht Deload oder Rest Days gesagt, da sagt er immer Pause, habe ich gesagt, Pause, damit kenne ich mich nicht aus, habe ich noch nie was gehört davon. Ja. Und ich wollte es dann auch einfach nicht machen und hätte dann gesagt, nee, du machst jetzt. Ja, ich habe auch... Ja, man sieht ja meistens auch besser aus nach der Pause. Das kommt ja noch dazu. Ja.
Ich habe ihn ganz entsetzt angeguckt. Ich so, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Und dann schraubt er mir auch noch die Schritte runter und ich so, okay, jetzt bist du völlig wahnsinnig. Ich kann doch nicht. Aber mittlerweile, ich mache es genauso bei meinen Mädels. Ich sehe es auch, wenn die dann mal nur 8.000 Schritte machen, dann geht das Gewicht fast 1 Kilo runter. Ja, Stress, Wasser raus. Also, ja. Also mittlerweile verstehe ich auch, dass das alles Sinn macht und es bringt ja auch nicht, den Körper permanent unter dieser Spannung zu halten, jetzt ob Diät oder Aufbau. Und gerade vielleicht im Aufbau, wenn man jetzt eh schwerer trainiert, man braucht einfach die Zeit, weil man regeneriert nicht im Training, sondern danach. Und der Muskel wächst und nicht im Training, sondern danach. Und deswegen ist es halt auch einfach wichtig, da so ein bisschen runterzufahren und sich auch mal, weil auch gerade so Faktoren wie, ich kann mich nicht mehr steigern, ja toll, dann ist es vielleicht wichtig, dass wir mal eine Pause machen.
Ja. Ja, und das, was wir machen, ist ja Leistungssport. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist ja, wir sind Amateure, beziehungsweise du ja jetzt Profi, aber du hast halt auch trotzdem einen Hauptjob, auch als Pro-Athletin. Ja. Und deswegen trainieren wir aber trotzdem wie Vollprofis. Ja. Und der Aufwand, den wir auch dafür betreiben. Regeneration. Auf der einen Seite natürlich die Pausen, auf der anderen Seite aber auch der Schlaf. Hast gerade den Schlaf auch kurz angesprochen. Schlafen gehört eben auch elementar zur Regeneration dazu, zur ständigen. Und welche Bedeutung misst du Schlaf und Schlafhygiene bei?
Ach, das ist eine Katastrophe. ich muss sagen, ich bin auch, wenn ich ins Bett gehe, fängt mein Kopf an zu rattern. Und das ist richtig schlimm. Also es war früher noch schlimmer, dass ich habe Stunden gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Ich bin nachts 5-mal aufgewacht und in der Diät wurde es halt immer schlimmer, weil dann wirst du halt nachts mal wach und hast Hunger. Da kann man das vielleicht auch nicht ganz so, klar, man kann das nicht so steuern, man kann, Was ich jetzt mir auch abgewöhnen will, ist dieses Handy vorm Schlafen gehen. Einfach mal so Sachen. Ich merke auch, wenn ich einfach lese oder gucke, dass ich runterfahre, schlafe ich auch viel besser, wie wenn ich dauernd in diese Dattelkiste gucke. Und man sollte, klar, man sollte jetzt nicht da das super Thema draus machen. Bei meinen Mädels auch, die jetzt zum Beispiel, ja, ist der Schlaf noch gut? Wenn ich da sehe, die schlafen im Schnitt 7 bis 8 Stunden, dann alles okay. Man muss jetzt auch nicht die Hyperwissenschaft da draus machen, aber es ist auf jeden Fall wichtig. Und man sollte eine gewisse Schlafhygiene haben und einen gewissen Rhythmus. Wäre vielleicht auch wichtig, dass man das sagt, okay, 10 gehe ich ins Bett, ob ich jetzt schlafe oder nicht, aber ich bereite mich schon mal darauf vor, dass ich schlafen gehe. Und also Sachen, dass man da wie in seinem Training auch einfach eine Routine findet und das genauso pflegt wie Essen und Training, weil es ist wichtig, es trägt dazu bei und das wird, glaube ich, auch in vielen Fällen einfach vernachlässigt. Ich habe auch immer gesagt, ja, Schlaf brauche ich nicht. 3 Stunden passt, 4 Stunden, ich bin jung. Ja, aber irgendwann wird es dir zum Verhängnis. Also, das ist schon wichtig.
Ja, ich finde das auch sehr gut, wie du das nochmal betonst und kann das nur nochmal untermauern. Ich habe eine Podcast-Folge gemacht über Schlaf und Schlafhygiene, wo ich speziell auch auf ein paar wissenschaftliche Daten und Studienergebnisse eingehe. Unter anderem habe ich da bei meiner Recherche mit einer Münchner Psychologin und Psychotherapeutin gesprochen. Und sie hat mir auch erklärt, hast du jetzt auch wirklich ganz toll gesagt an der Stelle, 7, 8 Stunden, das ist in Ordnung. Und es gibt auch Leute, die mit weniger Schlaf auskommen, und es gibt Leute, die mehr Schlaf brauchen. Aber eine gewisse Schlafhygiene, die sollte man einhalten, hast du ja auch gerade gesagt. Und sie sagt vor allen Dingen, man sollte sich selber kennen, was man für ein Typ ist. Ist man der Typ Morgen- oder der Typ Nachtmensch? Das ist sehr wichtig, das spielt eine große Rolle. Also ich beispielsweise bin eher der Morgenmensch, ich stehe früh auf. Klar schlafe ich auch gern mal aus, aber richtig ausschlafen heißt für mich 7:30 oder 8. Das war's dann, ja. Und schon mal allein deshalb, weil ich mit dem Hund runter muss. Und das ist ganz normal. Andererseits muss ich eben aber auch sagen, ich merke beispielsweise so, ab 6, 6:30, 7 lässt meine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit nach. Wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, wir haben gleich um 6, also sie ist nicht mehr lange oben. Nein, das war jetzt Spaß. Es ist aber tatsächlich so, ich merke zum Abend hin wirklich, wie ich abbaue. Und da gibt es eine ganz interessante Anekdote. Ein amerikanischer Podcaster, der Joko Willink, ein ehemaliger Navy SEAL, spricht auch darüber. Und der hat auch so einen extrem disziplinierten Tagesablauf mit 4 Uhr morgens aufstehen, 9:30 ins Bett gehen. Ja, und wenn du dann guckst, der hat 6,5 Stunden, aber die reichen dem, weil die sind von guter Qualität. Und das ist auch das, was mir die Münchner Psychologin Nicole Livon da nochmal bestätigt hat. Schlafqualität, die bemisst sich nicht an der Stundenanzahl, sondern an diesen REM-Schlafphasen. Ja, also wirklich, wie erholsam ich da schlafe. Und sie sagt, man fährt ganz gut damit, zuallererst mal die Schlafrhythmen einzuteilen. Man muss wissen, eine Schlafetappe innerhalb dieses Zykluses, ja, beträgt immer 90 Minuten und die wechseln sich ab. Wenn man das hat, dann kann man auch gegebenenfalls mal mit weniger Schlaf eine Zeit lang auskommen. Und was ganz wichtig ist, sie hat mit diesem Vorurteil oder auch Mythos, egal wie man es nennt, aufgeräumt. Sie hat gesagt, Schlaf kann man nicht nachholen. Das geht nicht. Ja, du kannst dich nur mehr ausruhen, aber du kannst ihn nicht nachholen. Das geht nicht. Ja, sie sagt, allein bei dem Versuch wird man scheitern. Wie soll man denn das nachholen, was weg ist? Das geht nicht. Ja.
Ja, das sagt
Und
mein Freund auch immer.
ja.
Weil er ist auch jemand, der braucht seine 8, 9 Stunden. Der sagt auch, wir müssen jetzt ins Bett. Das geht sonst nicht. Ich bin morgen gerädert, ich komme nicht raus. Und ich bin noch so, krieg noch so 6 Stunden. Ja, ist okay, komme ich noch so rum. Aber ich merke halt auch, wenn ich jetzt. Ich bin ja durch meinen Job gezwungen sozusagen, also was heißt gezwungen, aber ich muss halt aufstehen um die Uhrzeit. Und wenn ich merke, dass ich abends nicht rechtzeitig ins Bett gehe und das eine ganze Woche lang mache, ich bin am Wochenende im Arsch.
Ja,
Ich bin
na
einfach
klar.
matsch und da bringt es mir auch nichts, wenn ich mich dann noch mal am Wochenende sonntags 4 Stunden hinlege. Ich kann das nicht mehr aufholen so. Und
Nein.
ja, das merke ich auch. Das ist schon
Ja. Das ist auch immer so ein bisschen ein Pokern, das geht noch und das geht noch. Als ich noch so jung war wie du, da war das auch so. Da verkraftet man das natürlich auch besser. Aber ich halte mich jetzt so an so einen Zeitrahmen, zu dem ich ins Bett gehe. Das ist immer so ein Zeitraum, eine halbe Stunde. Ich gehe immer so zwischen 21:45 Uhr und 22:15 Uhr ins Bett. Und dann, wenn ich morgens um 5:30 aufstehe, bin ich ausgeruht. Ich bin jetzt nicht hier, Bombe springt durch die Gegend, da bin ich wieder ganz anders. Auch wenn ich ein Morgenmensch bin, ich brauche morgens auf alle Fälle meine Zeit für mich. Die brauche ich. Ja, ich muss morgens die Ruhe haben, Kaffee zu trinken und zu frühstücken und auf gar keinen Fall gehetzt in den Tag reinzugehen. Das kriege ich nicht hin. Ich bewundere da immer alle Leute, die das so packen. Ich sage, ja, eine Dreiviertelstunde bin ich, da habe ich ja noch nicht mal gefrühstückt oder Kaffee getrunken, geschweige denn irgendwas anderes. Nicht, dass ich langsam bin, aber ich brauche es für meinen Rhythmus einfach.
Ja.
Ja.
Ja, aber
Also
da ist auch wieder anders. Also ich merke zum
absolut.
Beispiel, wenn ich morgens zu lang rumtrödel, dann ist der ganze Tag vertrödelt. Ich muss morgens schon anfangen. Am besten war es immer, wenn ich morgens dann direkt raus bin, spazieren, essen, Training, was weiß ich. Also ich brauche so ich muss so ins Laufen kommen, also irgendwas machen. Wenn ich so merke, so war ich schon eine Stunde rum und ich habe noch gar nichts gemacht, außer vielleicht einen Kaffee getrunken, dann ist der ganze Tag so irgendwie so, ja. Aber da ist jeder auch wieder anders. Das ist
Ja,
ja spannend.
sollten wir uns mal überlegen, ob wir dir nicht so einen Bühnennamen noch dazugeben wie Alicia 100.000 Volt Zanger. Ja, wenn du da gleich immer morgens. Also das ist, ich staune über die Leute. Das ist auch so, ja, schon auch Musik, aber in der Früh, ich merke schon, irgendwie denke ich dann auch, bist du jetzt total kauzig oder was, dass du so ein bisschen deine Ruhe noch haben willst, aber es hängt bei mir einfach auch zusammen, dann wenn er losgeht, der Tag ist nicht viel mit Pause. Du weißt, wir haben in unserem Beruf als Coaches sehr viel mit Menschen zu tun. Ich habe sehr viele 1 zu 1 Personal Trainings. Das heißt, das verlangt mir auch mental einiges ab. Ich muss mich auf jeden neu einstellen dann. Die sind ja sowieso auch nicht alle gleich, meine Klientinnen und Klienten. Und da wird auch energetisch halt einfach einiges verlangt. Ja, das muss man auch sehen. Ja, oh, jetzt sind wir beim Schlafthema ein bisschen abgekommen, aber es ist auf jeden Fall spannende Sache. Ja, jetzt haben wir diese Sachen Training, Ernährung, Regeneration, Aufbau und Wettkampfphase, also sowas ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten mal betrachtet. Jetzt ist natürlich diese ganz intensive Phase der Wettkampfvorbereitung, muss man auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal sagen, die daran interessiert sind, sich das vielleicht auch vorstellen. Für eine Bikini-Athletin, wie du eine bist, ist es nochmal anders. Du musst natürlich auch deine Performance einstudieren. Ja? Du musst immer wieder diesen E-Walk üben. Es ist sehr, sehr wichtig, auf den hohen Schuhen gehen zu können, diese Bewegungen dort zu machen. Ich bin mittlerweile zu dem Schluss gelangt, nachdem ich auch jedes Jahr Bikini-Athletinnen habe, dass Posing leichter ist als das, was ihr macht.
Ja,
Ja.
also ich denke, jeder Athlet muss seine Routinen da. Also ich meine, auch die Männer müssen ja ihr Posing üben.
Ja, schon, aber ich finde es
So.
leichter, das, was ihr macht, da mit den
Ja.
Schuhen und ich denke da auch immer, wow.
Ja,
Ja.
gut, die Schuhe. Aber
Ja.
ich könnte auch nicht ohne Schuhe, glaube ich. Also ich brauche das. Ich
Ja.
will das auch. Auch wenn ich in der Klasse höher bin, ich will dann auch Schuhe haben.
Es ist wie
Ja.
ein Schalter,
Ja,
oder?
aber man. Ja, es ist schon, ja doch.
Ja.
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 Aber ich glaube, das entweder liebt man das oder nicht. Also gibt ja auch voll viele Frauen, die so Dinger gar nicht gern anziehen. Also ich ziehe für mein Leben gern hohe Schuhe an, aber würde es auch gerne im Alltag machen, aber ich bin halt einfach so groß. Aber genauso liebe ich halt auch Sneakers anzuziehen. Aber wenn man in diese, ach, ich glaube, das ist das Ganze drumherum, die Schuhe, der Bikini, dann ist es generell wie so ein Schalter. Aber ja, man sollte in den Schuhen laufen können, weil sonst die Form ist das eine, das Posing muss, egal in welcher Klasse, das muss halt auch sitzen, weil man kann noch so eine gute Form haben, wenn man sie nicht präsentieren kann, dann ja, war es auch ein bisschen für die Katze. So. Und genauso andersrum, man kann eine nicht so gute Form haben, aber man geht da, sieht die hinter der Bühne und denkt sich, okay, und dann gehen die da raus und man denkt, okay, wow, wo kommt denn das jetzt her? Also genauso andersrum geht es auch. Deswegen ist Posing genauso wichtig wie der ganze Rest, genauso wie Schlaf und Training und Essen ist Posing genauso wichtig. Und das sollte man auch nicht irgendwie hinten anstellen.
Ja, wir haben eine Präsentationssportart und dazu gehört das einfach dazu, dass man das übt. Und wenn du jetzt mal so zurückschaust, wie viele Stunden hast du da vor dem Wettkampf pro Woche geübt? Ich meine, das ist auch ein wichtiger Zeitfaktor. Wie würdest du es einschätzen?
Oh, ich habe bestimmt am Tag eine Stunde. Also ich habe mit der Vorbereitung angefangen und ich war, okay, vielleicht nicht jeden Tag, aber bestimmt 5 Stunden die Woche auf jeden Fall pro Sing.
Wow, das ist viel. Das ist viel. Also die Männer.
Und es ist
auch
immer noch nicht, also ja. Aber mir hat doch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und vor allem, wenn man halt sieht, okay, es verändert sich alles, dann macht man es umso mehr und umso, also ich fand es dann umso geiler irgendwie, wenn ich dann vorm Spiegel stand, okay, gut, da tut sich was, da sehe ich hier was, hier sehe ich da eine bessere Teilung im Bein, Bauch. Also es macht auch schon Spaß, dann sich so anzugucken.
Mhm. Ja. Ja, also deine Präsentation war wirklich klasse. Also wie gesagt, Österreich war schon gut, aber dann hattest du, Entschuldigung, sowohl in der Form, die du gebracht hast, das war ja nochmal ein Quantensprung. Kannst beurteilen, weil ich dich bei beiden Wettkämpfen gesehen habe. Wir waren ja auch mit den Teams immer unmittelbar nebeneinander, sowohl bei ANBF als auch dann bei der GNBF. Und da konnte ich das auch wirklich sehen, nicht nur auf der Bühne. Und du hast dann einfach auch dich nochmal bei der Bühnenpräsentation gesteigert. Also die war mit Abstand einfach die beste. Ja, das war wie
auch bessere Musik.
Ja, ja. Am besten die eigene.
Ja, das will ich mal einlegen. Also das hätte ich auch gern, dass in der Bikini-Klasse, dass man seine Musik wählen kann. Weil das war bei mir auch, ich habe daheim geübt, dann habe ich Beyoncé angemacht oder sonst was und dann war es richtig geil und dann, ich meine, um Gottes Willen, und dann komme ich da auf die GMBF, also ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber dann kam da wieder so Fahrstuhlmusik. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mensch, ja. Also das könnte vielleicht noch so ein bisschen...
Es läuft ja immer dasselbe. Ich sehe da auch bei den Frauen, die jetzt keine Posing-Kür im klassischen Sinne machen, wie in der Athletik oder im Frauen-Bodybuilding, die sehe ich da schon auch ein bisschen im Nachteil, ja. Also sowohl die Figurklasse als auch Bikini. Die Männer, wenn die eine Kür hinlegen, die können sie ja ihre eigene Musik schneiden und mitnehmen.
Ja, oder generell bei den Männern geht es immer voll ab und dann denke ich mir, ich will das auch. Klar, wenn du jetzt da 30 Bikini-Mädels stehen hast, jeder da seine eigene Musik, das ist schon ein Aufwand, aber man kann ja auch allgemein ein bisschen. Ja.
Das können wir mal an den Behrend herantragen, die ganze Geschichte, weil du bist nicht die Erste, die das sagt. Die Nancy gestern hat das auch gesagt, ja. Und das ist sicherlich ein Thema, über das man mal reden kann, weil letztendlich muss es ja eigentlich auch wieder nur dieser Moment, das ist ja heute auch alles digital, ja, und letztendlich muss es eigentlich dieser Moment für den jeweiligen individuellen E-Walk sein. Und das ist ja nichts anderes als die Kür. Ja. Und ja, also ist aber ein guter Hinweis. Und ja, man hat eben auch einfach gesehen, dass du nochmal wirklich da auch geübt hast. Und ich kann es hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, in unserer ersten gemeinsamen Podcast-Folge hatte ich das ja auch schon gesagt, ich habe eben auch gesehen, dass du echt auch gelitten hast. Ja, du hast also wirklich da auch nochmal in der letzten Woche wirklich gekämpft und du hast alles gegeben. Du zählst sicherlich wirklich zu denjenigen, die am Morgen vom Wettkampftag auf der Bettkante gesessen sind und gesagt haben, mehr konnte ich nicht tun. Und das hat sich auch ausgezahlt. Und
ja, ich wäre auch enttäuscht von mir gewesen, wenn ich da gesessen hätte und gesagt hätte, ich hätte mehr tun können.
Das darf man nicht.
Ich denke, mehr kann man immer machen, aber man sollte halt sein Bestes gegeben haben, damit man am Ende sagen kann, wirklich sagen kann, okay, ich habe jetzt alles gegeben, was da rauskommt, liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand so. Aber ja.
Und wenn du jetzt schaust, du hast ja ein bis zwei Athletinnen, die dieses Jahr sind ja leider keine Wettkämpfe mehr für uns, aber im nächsten Jahr sich das eventuell vorstellen könnten. Wie gehst denn du mit denen jetzt ran? Mal von der mentalen Ebene, wie stellst du sie ein? Auf diese Sachen, die du ja auch schon erlebt hast.
Ja, ich rede da ganz oft, also die eine, das ist noch ein bisschen weiter weg. Und mit der anderen rede ich ja auch ganz offen drüber, weil ich es bringt jetzt auch nichts. Also ich sage halt alles so, wie es mir ging. Und ich finde gerade Frauen ist immer so, die sind so emotional. Und deswegen finde ich, ist es auch wichtig, alles so ihr zu erzählen, wie es bei mir war. Ich sag ja auch du, das ist nicht einfach, so eine Wettkampfdiät. Die kann dich auch, ich sag, habe ihr auch erzählt, wie es bei mir danach war, dass es mich erstmal aus der Bahn geschossen hat, so. Und so schön, wie das auch ist, da oben so auszusehen, wir werden das auch nicht ewig so halten. Und es kann auch ätzend werden. Du wirst vielleicht auch mal Tage haben, wo du keinen Bock mehr drauf hast, wo du das Handtuch hinschmeißen willst. Das kann alles passieren, aber sag ihr halt auch, dass ich da bin. Also das ist ganz wichtig. Ich versuche das nicht schön zu reden. Ja, das ist eine schöne Sache, aber ich will nicht immer nur, ich sehe immer so oft immer dieses Verschönte, es ist alles so toll und wir laufen 24/7 das ganze Jahr so rum und der Sport, so schön er ist, der hat halt auch negative Seiten und das versuche ich halt beides so rüberzubringen und ihr das halt zu sagen. Aber ich denke, das weiß sie auch. Und ansonsten gucken wir halt, dass wir Posing so früh wie möglich üben. Ja, und wir waren jetzt erst mit den Kalorien ein bisschen hoch, weil sie kam aus einem anderen Coaching. Und da war sie halt auch ziemlich platt und ging auch nichts mehr so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal einen Cut, weil sie auch ziemlich tief mit den Kalorien waren und es ist auch nichts mehr passiert. Und ihr einfach mal eine Pause gegeben, dass sie da mal rauskommt. Und jetzt wird sie halt im Sommer gerne mal ein bisschen was runter haben, das machen wir jetzt. Und dann, je nachdem, wann sie starten will, das steht alles noch so ein bisschen weiter weg, gucken wir dann, wie das Ganze abläuft. Und dann wird halt daraufhin geplant. Aber ja, ich sag ihr, wie es bei mir war und ich finde, Ehrlichkeit und Kommunikation ist einfach das Wichtigste auch.
Ja. Ich meine, jetzt bist du als Athletin natürlich super erfolgreich im vergangenen Jahr gewesen, hast du die Pro-Card geschnappt. Jetzt kommt jemand, der da rein startet. Natürlich gehst du auch als Coach ran, wie ich auch. Willst mit ihm oder mit ihr das Beste dann jeweils erreichen.
Ja.
Und legst du deinen eigenen Maßstab an dabei? Oder sagst du wirklich, ich muss mich jetzt mal ein bisschen da downgraden und nicht von mir ausgehen? Wie machst du's?
Nee, also ich kann ja auch nicht von mir ausgehen, weil jeder ist ja auch anders so. Klar will ich, dass sie ihr Bestes gibt in dem Sinne, so wie ich halt auch. Aber ich denke, jeder, der da hoch will, tut es auch. Aber ich werde ihr jetzt nicht meine Maßstäbe aufdrücken. So. Ich glaube, da muss, ja.
Ja, also ich bin da auch schon ganz bei dir, dass man da auch vorsichtig sein sollte damit.
Ja.
Und
ich will auch.
Sorry. Nee, bitte.
Ich will auch, ja, weil ich will auch niemanden unter Druck setzen. Das merke ich auch bei den Mädels, die jetzt nicht auf die Bühne wollen oder so. Ich finde, wenn ich irgendwie jemanden Maßstäbe auf und diese Perfektion oder sowas anweise und zeige, so und so muss es sein, dann fühlt sich derjenige, glaube ich, viel schwieriger in der Lage zu sagen, ich bin aber nicht perfekt, ich habe hier einen Fehler gemacht und das ist ja wichtig, das muss ich als Coach wissen. Keine Ahnung, ich habe mal da ein paar Gramm drüber gegessen und deswegen will ich da durch Maßstäbe oder irgendwas niemanden unter Druck setzen, deswegen ist es mir wichtiger, die sind so, wie sie sind und kommunizieren mit mir und gucken, dass wir da das Bestmögliche einfach rausholen und vergleichen finde ich eh auch immer so ein bisschen in dem Sport. Jeder ist, wie er ist und vergleichen kann man sich ja, glaube ich, auch gar nicht so. Da verliert man dann eher.
Ja, es sollte schon auch sein Individualismus da auch einmal beibehalten. Ja. Zum anderen ist jeder für sich ja auch toll. Ja. Und sag mal, für die einen, die möglicherweise von der Genetik da nicht so beschenkt sind, es ist einfach auch klasse, eine sehr, sehr gute Form zu erreichen, uns auf die Bühne dann auch zu schaffen. Jeder hat ganz unterschiedliche Motive, warum er dahin will. Die einen wollen überhaupt sehen, ob sie mal so eine Form packen. Die anderen wollen tatsächlich mal wirklich auf die Bühne kommen mit einer guten Form, das mit der Bühne ausprobieren. Ich hatte auch schon Leute dabei gehabt, die gesagt haben, zuallererst mal mache ich, weil ich hinterher sehr gute Fotos haben will. Letztendlich sind die Motive, warum es einer macht, egal, Hauptsache er zieht's durch, ja. Das finde ich am allerwichtigsten. Hauptsache er zieht's durch auf der Basis seiner Möglichkeiten, die er hat. Ja. Ich möchte mal noch zu einem speziellen Punkt kommen. Das hatten wir schon in einem der Vorgespräche auch mal gesagt. Den habe ich mir jetzt auch mal zum Schluss extra aufgehoben, weil ich wichtig finde, da mal auch mit dem ein oder anderen Mythos aufzuräumen. Ich frage dich ganz frei raus, hältst du Supplemente für Wunderdinge? Wenn ja, welche sind unentbehrlich?
Nee, finde ich jetzt nicht. Also, wie der Name schon sagt, es wird ja supplementiert, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Und klar, so Basics wie, also ich muss sagen, auch aktuell supplementiere ich auch nicht wirklich. Und ich lebe immer noch und ich trainiere immer noch und es tut sich immer noch was. Klar, jetzt so Basics wie, wenn jetzt jemand Schwierigkeiten hat, auf seinen Proteinbedarf zu kommen, klar sage ich dann, nehmen Whey, damit geht es halt einfach einfacher. Aber im Endeffekt kann das Ganze auch über die Nahrung geschehen. Aber wenn das halt demjenigen stressfreier ist und er sozusagen dann besser auf sein Protein kommt und überhaupt auf sein Protein kommt, dann würde ich sagen, nimm's Whey. Ich habe in der Wettkampfvorbereitung Zink, Omega-3 und Vitamin B12 und K2 supplementiert und das war's dann auch. Also man kann da eine Wissenschaft drauf machen und klar, wenn, aber da so in dem Thema bin ich gar nicht drin, es macht bestimmt Sinn, bestimmte Dinge zu einem bestimmten Zeitraum oder zu einem gewissen Zeitpunkt zu nehmen. Und die können, haben auch alle seine Daseinsberechtigung, es kann auch alles helfen. Aber ich würde sagen, es muss jetzt nicht übertraumatisiert werden. Es gibt auch viel Schrott, den ich nicht brauche.
Die Supplementindustrie muss auch von etwas leben und am besten lebt sie davon, indem sie Dinge rausbringt, die große Versprechungen machen, aber dann relativ wenig erfüllen. In der Regel ist es sowieso so, dass viele Dinge auch nur mit einer Individualdosierung auch erstmal was bringen. Ja, es lässt sich auch immer nicht so Pi mal Daumen runterbrechen. Das muss man schon auch sehr genau beobachten. Ich halte es ähnlich. Bei mir gibt es einen gewissen Grundstock, den ich als Immunboost das ganze Jahr nehme. Da gehört Zink, Vitamin C dazu, Omega-3 sowieso, weil man einfach nicht genug Omega-3 ansonsten bekommt.
Ja, das, ja.
Ja, und ich mache auch gar kein großes Theater, was irgendwelche Booster fürs Training angeht. Mein Booster ist ein bisschen Koffein, Extrakt und Grüntee, ja. Und
Ja, da muss man
wenn man es
auf.
verträgt, ne? Ja.
Ja, also ich muss sagen, ich habe in der Vorbereitung gar keine Booster genommen, weil ich auch immer gemerkt habe, das schlägt auch nicht an. Mein Freund hat ja ein Nahrungsergänzungsmittelgeschäft und der kennt sich da so ein bisschen aus und mittlerweile, ich muss auch sagen, ich bin halt so ein Koffein-Junkie. Ich habe auch viel Kaffee getrunken und viel hilft halt auch nicht viel und mittlerweile ist es halt einfach nur eine Routine, dass ich den zum Training nehme, aber eigentlich ist es auch nicht so sinnvoll. Man kann den mal nehmen. Ich sage jetzt auch keinem meiner Mädels, nehmt einen Booster, das finde ich auch so, das ist auch freigestellt, ob man den nehmen will oder nicht. Aber das stellt sich halt auch irgendwann ein. Also irgendwann wird man da auch neutral, würde ich jetzt sagen, oder wirkt es auch nicht mehr so. Deswegen hilft da viel auch nicht viel.
Ja, das verschiebt sich ja immer nach oben. Ja, und ich arbeite da halt schon seit Jahren mit ein bisschen Koffein jetzt zusätzlich und Grünteeextrakt davor. Vor dem Training fahre ich gut damit, habe ich ein gutes Gefühl. Koffein, man kann es hier in einem Blogbeitrag hier beim Mission Natural Bodybuilding auch mal nachlesen. Vom Holger Guck, da hat er das geschrieben. Das macht schon ein bisschen was aus. Auch den Kram aus den Boostern brauche ich nicht. Diese zusammengestellten Booster sorgen bei mir ganz oft dafür und ich habe einen guten Magen, selten Probleme, dass es mir schlecht wird. Ja, was ich mache, was ich benutze das ganze Jahr über, ist Beta-Alanin. Die für mich am meisten unterschätzte Aminosäure. Und geht's dann so auf den Wettkampf hin, dann nehme ich vielleicht auch mal sowas wie Arginin oder Citrullinmalat für einen Pump, aber auch nicht in orgastischen Mengen. Einfach aus dem Grund, weil ich sage, auch mal wieder raus. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Am Ende einer Vorbereitung, und das sage ich auch all meinen Athletinnen und Athleten, 4 Wochen alles raus. Den Körper einmal komplett entwöhnen, was das angeht. Ganz wichtiger Punkt. Vielleicht Vitamin C dann auch noch mal drin lassen. Welchem Supplement ich eine große Bedeutung beimesse, jetzt nicht mehr für mich selber, aber für andere. Ich glaube, dass es wirklich auch nützlich ist, sowohl für Frauen als auch Männer, angepasst an den individuellen Bedarf, ist Kreatin.
Ach Gott, ja, das habe ich ganz vergessen. Kreatin, ja, das nehme ich jeden Tag. Klar.
Ja,
stimmt, und das Wichtigste eigentlich.
Ja, ja, und das ist auch das Einzige, was für den Muskelaufbau wirklich effektiv was bringt.
Mhm.
Ja, das andere hebt ein bisschen Fokus. Ja, man kann auch noch Aminosäuren nehmen. Und ja, man könnte auch noch um Mitternacht das alles in einem Mörser zerstoßen und drei Gebete sprechen, weil es dann vielleicht mehr bringt. Mhm. Ja, aber wie du sagst, man kann auch eine Wissenschaft draus machen und das verkompliziert das Ganze nur. Ich denke auch immer, man sollte sich gerade wenn vielleicht das Budget begrenzt ist, eher darauf beschränken, gute, ja, saubere und vor allen Dingen hochwertige Nahrung zu konsumieren. Ja, denn dann hat man das meistens schon. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Jetzt agierst du dann, sag ich mal, mit zukünftigen Athletinnen bei dir so, dass die natürlich Ernährungsplan, Trainingsplan, Coaching bekommen und natürlich auch zu gegebener Zeit die persönliche in Augenscheinnahme. Und dann coachst du sie natürlich auch durchs Wettkampfwochenende. Mhm. Und denkst du, dass man sich überhaupt was vornehmen kann, dass man das schon erkennt? Ich meine, wir hatten es im anderen Podcast gesagt, für dich selber wärst du auch enttäuscht gewesen und dafür wärst du jetzt nicht hingefahren, dass du nur unter die ersten 10 kommst. Ich finde es auch wichtig, dass man seine Ziele klar formuliert. Aber machst du das mit denen auch, wo es hin soll, dass du jetzt sagst zu einer Athletin, ja, ich sehe dich eventuell dort. Oder wenn sie fragen, Alicia, welche Chancen habe ich? Was sagst du denen?
Aber ich würde da ganz ehrlich sein. Also ich würde sie mir halt angucken und dann, also sie wissen auch, wo ihre Schwachstellen sind. Und ich bin da auch ehrlich und sage dann halt, das ist halt ein Defizit, an dem müssen wir arbeiten und es kann auch sein, dass es dann an dem Tag noch nicht so ist, wie es sein soll. Ich halte nichts davon, jetzt das Grüne oder das Blau vom Himmel, wie das Blau vom Himmel zu versprechen, aber ich sage immer, ja, es ist halt, wenn der Stärkere nicht da ist, gewinnst du so. Es kann alles passieren. Ich finde gerade Bikini ist halt immer so. Ja, man sollte die Leute motivieren, aber man sollte jetzt nicht, war bei mir, ich glaube, das muss von einem selber so, ach, ich weiß nicht, wie war es denn bei mir? Ich war auch so, ja, ich gehe da hin und reiß das Ding. Das war halt so meine Überzeugung. Mir war eigentlich alles andere auch scheißegal. Und Tobi halt immer so, jetzt Alicia, komm mal wieder runter. Kann gut oder schlecht sein, so eine Einstellung. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass ich halt da bin und das von außen betrachte und halt mein Zeug noch dazugebe, ohne denjenigen jetzt runterzuziehen, sondern ihn trotzdem halt einfach noch zu pushen und zu fördern und zu motivieren, aber halt auch offen und ehrlich zu sein in so Fällen. Weil es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich meiner Athletin jetzt sage, ja, du gewinnst auf jeden Fall, du gehst da hin, wir reißen das, du gewinnst es und dann ist es nicht so.
Ja.
Deswegen, ja.
Ja,
klar gehen wir da dann mit einer Einstellung hin, dass man das Beste rausholen will. Ob das jetzt Platz 3, Platz 5, es ist ja egal. Sie soll erstmal für sich das Beste rausholen und da oben stehen und sagen können, ich bin zufrieden mit mir, ich habe für mich das Beste getan. Und was dann alles kommt, ist Bonus.
Mhm.
Weil es geht nicht darum, da oben Erster zu werden. Klar wollen wir alle gewinnen, aber da oben steht man eine halbe Stunde. Es ist wichtig, dass man dieses halbe Jahr gut meistert und stolz auf sich ist und da das Beste rausholt und jeden Tag sein Bestes gibt und sagt, ja, ich hab's gepackt. Ich glaube, das ist wichtiger wie jede Medaille oder sonst was da oben.
Ja. Ja, fast schon ein Schlusswort, ein gutes. Ja, das ist einfach, der Weg ist das Ziel, ja.
Ja.
Wenn du dich entschieden hast dafür, liebe Athletin, lieber Athlet, geh den Weg, zieh's durch, zeig, dass du es kannst, zeig's vor allen Dingen dir und mach es nicht für andere. Das ist das, was ich meinen Athleten auf den Weg mitgebe. Ich sage auch immer, wenn die Form passt und du sehr gut vorbereitet bist, alles gegeben hast, kann an einem Wettkampftag alles passieren. Aber wir haben auch schon Sachen erlebt, dass Leute mit einer Topform oben standen und die Elimination Round nicht überstanden haben.
Ja,
Solche Dinge passieren auch, da darf man sich in unserem Sport nicht beschweren. Habe ich
eben,
gestern
das ist halt der Sport.
ja, das ist dieser Sport mit Nancy und Carsten Ferbers hier, die Gebietsrepräsentanten für unsere GNBF Nordrhein-Westfalen gesprochen. Das kann dir immer passieren. Diesem Modus unterwirfst du dich aber in dem Moment, wo du beginnst, solche Wettkämpfe für dich zu planen. Weil, unterm Strich,
Ja.
Alicia, es bleibt ein Schönheitswettbewerb. Ja,
Ja.
was anderes ist
Ja.
es nicht, auch für die
Ja.
Männer. Ja, es gibt keine Weite, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Auch der Leo Pippinger hier von Expertern hat es so passend gesagt. Du erzielst keine Weite, du schießt keine Tore und du hebst keine Gewichte. Vielleicht davor, aber nicht auf der Bühne. Und hinter der
Ja.
Bühne interessiert auch niemanden und auf der Bühne schon gleich gar nicht, wie viel hast du gedrückt oder gezogen. Ja,
Ja, überhaupt nicht.
gar nicht.
Das juckt nur, wie du aussiehst.
Ja,
Und den Rest ist egal.
das ist das, was zählt. Ja, ich möchte auch hier nochmal dir den Raum geben, dass du über die Erreichbarkeit für dein Coaching sprechen kannst. Wo können dich denn Klientinnen erreichen? Wie kann man Alicia Zanger buchen? Wie kommt man mit dir in Kontakt? Sag das bitte gerne nochmal.
Also über meinen Instagram-Account. Genau, Alicia Zanger einfach eingeben, dann kommt man da schon direkt drauf. Dann mir einfach eine Nachricht schreiben, wenn man Interesse hat, dann kommen wir erstmal ins Gespräch. Ich habe jetzt auch Skype-Calls eingeführt, weil ich halt auch, also ist ein Online-Coaching. Klar, wenn jetzt jemand ums Eck wohnt, dann sieht man den auch mal persönlich. Aber ich habe Leute aus Luxemburg, ich habe aus Österreich Leute und da kann ich nicht mal so hinfahren. Deswegen, wenn Interesse besteht, einfach anschreiben, dann haben wir ein Gespräch. Wir können auch gern skypen und alles oder telefonieren. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Und dann merkt man auch, okay, es kann ja auch mal sein, dass man sich gar nicht sympathisch ist. Das gibt's ja auch, weil man muss sich als Coach und Klient ja auch verstehen. Weil auch wenn wir nur Coach sind, ein bisschen mehr als Coaches. Also ich erzähle Tobi Sachen. Das ist auch wie mein Freund, so mein Coach. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sich da eine gewisse Sympathie hat. Und deswegen, wie gesagt, wer Interesse hat und Lust hat, an seinem Ziel zu arbeiten oder mit mir zu arbeiten, ist herzlich willkommen und dann gerade über meinen Insta mich anschreiben und dann geht's weiter.
Ja, noch mal auch für die, die dir da vielleicht auf Instagram noch nicht folgen. Wir haben uns nicht persönlich auf den Wettkämpfen jetzt intensiv unterhalten, aber wir kennen uns vom Sehen. Und ich darf allen sagen, Alicia ist eine von den wenigen, und ich glaube, man sollte es auch mal dazu sagen, die auch authentisch ist. Sie ist so, wie sie auf Instagram rüberkommt. Und das ist kein Fake. Ich möchte das mal ausdrücklich dazu sagen, weil sonst wärst du auch nicht Gast in unserem Podcast, ganz klar
Ja.
sagen. Weil wir einfach auch hier die authentischen Leute haben wollen, die das verkörpern, auch diesen Naturalgedanken zum Beispiel auch. Da hatten wir ja aber schon mal drüber gesprochen auch. Und es ist immer ein sehr, sehr großes Vergnügen, mit dir zu plaudern. Ich weiß, dass das wieder ein sehr interessantes Gespräch für unsere Zuhörer war, dass du ganz, ganz viele Dinge auch angesprochen hast, die wichtig sind, und sie so sagst, wie sie sind. Auch das ist sehr authentisch, und das schätze ich, und ich denke auch die Zuhörerinnen und Zuhörer an dir. Ich freue mich über Feedback zu dieser Podcast-Folge. Das bitte sehr gerne an personal-trainer@gmx.eu oder auch dann selber an Alicias Instagram-Account. Genauso könnt ihr mich über Instagram erreichen, @mann.olaf. Vielen Dank, Alicia, dass du da warst, dass du
Ja,
wieder
gerne.
Gast bei Stronger Than You gewesen bist. War mir ein großes Vergnügen. Bleib gesund, bleib so, wie du bist. Vielen Dank für euer Interesse und danke, dass ihr zugehört habt. Alles Gute.
Ja, ebenso.